Ganz herzlich willkommen zum heutigen Bibel- und Gebetsabend und freue mich wie jedes Mal, mit euch gemeinsam Gottes Wort zu studieren, mit euch gemeinsam zu beten und auch einzutauchen in die Apostelgeschichte. Heute starten wir mit Kapitel 18, Paulus in Korinth. Und ich bin gespannt, was Gott uns heute vorbereitet hat, was er uns heute mitgeben wird, was er uns so aufs Herz legen wird. So, das ist mein Gebet, dafür möchte ich auch jetzt beten und bitte euch, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Lieber Vater, es ist ein riesengroßes Privileg, heute Abend hier sein zu dürfen. Es ist wirklich ein Geschenk, sich mit geistlichen Geschwistern eins zu machen im Gebet, sich mit geistlichen Geschwistern eins zu machen im Lesen deines Wortes, im Forschen darin, im darüber nachdenken. Und wir danken dir, dass dein Wort immer noch kräftig ist und immer noch lebendig ist und noch überhaupt nicht an Kraft oder an Autorität verloren hat, sondern dein Wort ist da. Und wir dürfen uns ganz bewusst, und das wollen wir auch, ganz bewusst uns unter dein Wort stellen und dich bitten, dass du redest und wir wollen hören. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen zum Hören öffnest und vor allem unsere Herzen und Ohren und dass du einfach wirkst heute Abend, Herr. Wir sind gespannt, was du uns aufs Herz legen wirst, Herr. Lass uns Täter deines Wortes sein. Und heute sind wir ein paar weniger als die letzten Male. Du kennst die Gründe, wo die anderen sind, beziehungsweise warum sie heute nicht hier sein können. Wir bitten dich, dass du sie auch segnest, da wo sie sind und gerade denen, die es vielleicht körperlich oder auch geistlich oder auch geistig schlecht geht, da bitten wir dich um Stärkung, um Genesung, um Begleitung, Herr. Danke für deine Gegenwart unter uns. Amen. Okay, und dann machen wir weiter mit Apostelgeschichte und sind in Kapitel 18 und ich hatte es ja schon vorhin gesagt, Paulus in der Stadt Korinth und ich mache wieder einen Rückblick und weil wir einfach mitten in einer Missionsreise sind, wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende der zweiten Missionsreise, will ich aber den Rückblick trotzdem mal anhand dieser Karte, ja, wie jedes Mal machen. Also wir sind gestartet hier in Antiochien in Syrien, das war Apostelgeschichte 16, haben dann gesehen, wie Paulus und Silas sich auf den Landweg gemacht haben, hier durch die römische Provinz Zilizien bis hin nach Derbe und Lystra. Hier ist Timotheus dazugekommen, Timotheus ist ja hier aufgewachsen. Ein junger Bruder, also im jugendlichen Alter höchstwahrscheinlich, der dann dazugestoßen ist, der sich dann beschneiden hat lassen, weil sein Vater war Grieche, er war noch nicht beschnitten. Und um Juden mit dem Evangelium zu erreichen, war es ganz wichtig, dass diejenigen auch beschnitten sind, damit sie nicht direkt auf Ablehnung stoßen. Und dann sind sie von Lystra weitergezogen, so höchstwahrscheinlich hier durch Ikonium, weil sie bei der ersten Missionsreise auch hier waren. In Antiochien waren sie dann hier in Pisidien und hatten eigentlich vor, jetzt hier diese Provinz, das ist die Provinz Asia oder auch Asien genannt, zu erreichen. Durften sie aber nicht, weil in Apostelgeschichte 16 steht, dass der Heilige Geist ihnen das verboten hat. Wir wissen nicht wie, aber auf jeden Fall hat der Heilige Geist ihnen nicht erlaubt, jetzt in diese Provinz einzustoßen, dann hatten sie vor, in den Norden zu gehen, also hier in diese Provinz, nach Bithynien, das ist am Schwarzen Meer. Aber auch hier steht dann in Apostelgeschichte 16, hat der Heilige Geist ihnen das auch verwehrt, also sie konnten auch nicht in diese Provinz. Und somit blieb ihnen nur noch übrig, entweder wieder zurückzureisen und hier weiterzureisen. Und sie waren dem Ganzen gehorsam und sind dann hier oben weitergereist, bis zu dieser Hafenstadt Troas. Dort hatte dann Paulus diese Vision von dem mazedonischen Mann, der dann gesagt hat in einer Nacht, komm herüber und hilf uns. Also komm rüber in die Provinz Mazedonien und hilf uns. Paulus hat diese Vision gedeutet mit ihm, sein Team. Und dann waren sie dem Ganzen gehorsam, sind dann von Troas über die Insel Samothrake
aufs Festland gekommen, also griechische Provinz Mazedonien. Ja, und hier haben wir dann so verschiedene Städte angeguckt, ne? Zum Beispiel Philippi, die Purpurhändlerin ist zum Glauben gekommen, der Kerkermeister ist zum Glauben gekommen, mit ihm sein ganzes Haus ist zum Glauben gekommen. All das haben wir uns dann angeschaut, eine Frau mit einem Wahrsagergeist wurde befreit. Da musste Paulus hier aber weiterziehen von Philippi. Und dann sind sie hier über diese kleinen Ortschaften nach Thessalonika gekommen oder Thessaloniki. Und dort waren sie nur 3 Wochen und da sind sie auf ganz, ganz viel Gegenwehr gestoßen. Es sind Bekehrungen gekommen oder entstanden, aber es kam auch ganz stark zur Ablehnung der Juden, vor allem aus dem Teil der Juden. Es kam zu einem Pöbel und Paulus und Silas, sie mussten dann fliehen und sind dann auch geflohen, also von Thessaloniki nach Beröa, das ist hier. Und dort in Beröa, da waren die Juden, also in der Schlachter steht, edler gesinnt. Also sie haben das Ganze wirklich geprüft. Sie haben es nicht von vornherein abgelehnt, sondern sie haben das Ganze geprüft, haben täglich in den Schriften geforscht. Stimmt das Ganze, was Paulus uns da verkündet? Stimmt das mit dem Alten Testament überein? Und dementsprechend sind auch einige zum Glauben gekommen. Aber die Juden in Thessaloniki, also hier, wo Paulus auf so viel Ablehnung gestoßen ist, die hatten so einen Hass auf das Evangelium, so einen Hass auf Paulus, dass sie diesen ganzen Weg auf sich genommen haben und von Thessaloniki nach Beröa gegangen sind, um dort dann auch einen Pöbel anzustachen, also einen Mob ins Leben zu rufen, so dass auch dort Paulus nichts anderes übrig blieb, als Beröa zu verlassen, sozusagen zu fliehen. Und dann ist er mit anderen Brüdern, ist er dann hier auf dem Schiffsweg bis hin nach Athen geflohen und dort angekommen. Da sind wir dann letztes Mal gewesen oder da haben wir uns die letzten Male mit beschäftigt, wie Paulus dann dort auch das Evangelium verkündet hat unter den Juden, unter den Heiden. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Apostelgeschichte 17, er ist auf diesen Areopag gegangen, diesen großen, hohen Felsen. Das war damals so dieser Gerichtsplatz und hat dort dann das Evangelium verkündet. Diesmal aber nicht unter den Heiden, nicht unter den Juden, sondern diesmal unter den Heiden. Und dann haben wir uns angeschaut, wie hat Paulus das gemacht? Also wie hat er unter den Heiden so das Evangelium verkündet, die ja gar kein Vorwissen hatten, die keine Ahnung hatten vom Alten Testament. Da haben wir gesehen, wie er Dichter zitiert hat von den Heiden, um sie zu packen. Er kannte sich aus in der Kultur. Er hat sich umgeschaut in der Stadt und hat gemerkt, oh, die haben da einen Tempel, einen Altar aufgebaut für den unbekannten Gott. Und das hat er dann als Brücke genommen, um aufzuzeigen, wer dieser unbekannte Gott ist. Er hat ihn deutlich gemacht, ihr habt eine Sehnsucht, und braucht diesen unbekannten Gott und hat dann diesen unbekannten Gott groß gemacht, hat deutlich gemacht, dass dieser unbekannte Gott nicht aus Steinen ist, sondern dass es ein lebendiger Gott ist, dass es ein souveräner Gott ist, dass es ein Gott ist, der herrscht, der eine Macht hat. Und hat dann auch Klartext geredet. Ich lese mal nochmal ab Vers 30, wo er jetzt die Athener vor eine Entscheidung gestellt hat. Apostelgeschichte 17, Vers 30, wo er sagt, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er, also Gott allein, der lebendige Gott, gebietet allen Menschen, überall Buße zu tun. Überall. Also zur Erkenntnis der Sünde zu kommen, zur Erkenntnis, ich bin ein Sünder, ich werde niemals vor Gott gerecht sein, und Buße zu tun, sein Leben, sein Sinn, sein Herz komplett auf Gott auszurichten. Und dann sagt er auch den Grund, warum Menschen Buße tun sollen. Das hören wir Menschen nicht gerne, aber das ist Fakt, weil die Bibel es sagt. Weil er einen Tag festgesetzt hat, also der lebendige Gott, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann. Und wir wissen, wer dieser Mann ist, nämlich Jesus Christus allein. Das wird auch im Johannesevangelium deutlich, dass Jesus Christus einmal jeden Menschen richten wird. Und so steht es hier auch, er wird den ganzen Erdkreis durch Gerechtigkeit, in Gerechtigkeit richten, durch einen Mann. Und jetzt war der Ball bei den Athenern. Wie werden sie auf das Evangelium reagieren? So ist es ja jedes Mal, wenn das Evangelium verkündet wird. Und leider, leider, damit haben wir dann ja letztes Mal ja fast geschlossen. Da steht, als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen und die anderen sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Ja, also die Reaktion vom Großteil war Spott. Die hatten nichts anderes übrig, als einfach sich lustig zu machen, was für eine dumme Botschaft Paulus da bringt. Was für ein naiver Mann er doch ist, dass er sowas Naives überhaupt glaubt. So eine Lappalie, dass jemand da am Kreuz gestorben ist, Gott selbst und sowas. Also darüber haben sie sich dann lustig gemacht. Nicht alle, und damit haben wir dann letzten Endes geschlossen, da steht dann in Vers 34, einige Männer aber schlossen sich ihm an, also dem Paulus, und sie wurden gläubig, unter ihnen auch Dionysius, ein Mitglied vom Areopag, also von diesem obersten Gerichtshof, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Also Einzelne sind zum Glauben gekommen, nicht die Masse, da sind nicht so viele zum Glauben gekommen. Wir lesen nichts von einer Gemeinde, die in Athen entstanden ist. Es gibt keinen Brief an die Athener. Paulus war auch, soweit wir das sehen können, nie wieder in Athen. Er hat diese Stadt dann verlassen, weil diese Stadt nicht bereit war, das Evangelium anzunehmen. Da sind wir letztes Mal stehen geblieben und jetzt verlässt Paulus diese Stadt Athen und er reist jetzt in die nächste Stadt Korinth. Und wir werden heute dann sehen, wie die Menschen in Korinth reagiert haben auf das Evangelium. Und ich schlage vor, wir lesen mal die Verse 1 bis Vers 11, also Kapitel 18, Apostelgeschichte, Kapitel 18, ab Vers 1 bis Vers 11. Ja. Weil das ein geistlicher Kampf, also es ist ja ein geistlicher Kampf, jedes Mal, immer und immer wieder. Und es ist ja eher die Seltenheit der Fall, dass die Massen zum Glauben kommen, also dass die Massen das Evangelium annehmen, sondern im Normalfall ist es ja immer erstmal so eine kleine Gruppe oder ein kleiner Überrest, der das Evangelium annimmt. Und in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18, da sagt das ja Paulus auch zu den Korinthern. Er schreibt dann auch in Vers 18, wo er sagt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Also für die Menschen ist es eine quasi eine Dummheit, was wir glauben. Auch heutzutage, ich meine auch in unserem Land. Ist ja nicht die Masse, die zum Glauben kommt. Ja, meistens stoßt das Evangelium ja eher auf Ablehnung. Ja. Ja, es ist jedes Mal ein geistlicher Kampf und jedes Mal muss der Mensch sich entscheiden. Man könnte meinen, Athen, so eine gebildete Stadt und so, ne? Aber nee, die haben ja ganz stark auf sich gebaut, auf ihre eigene Weisheit, auf ihre Überzeugung. Und heutzutage ist das ja leider nicht anders, gerade in Europa und im Westen. Ja. Ja. Ja, man sagt es ja heutzutage auch, dass gerade eher so in den armen Ländern und so Afrika, aber auch Richtung Asien, da geschieht ganz, ganz viel Erweckung. Und hier im reichen Westen, wo die Menschen gefühlt alles haben, da eher weniger. Leider ist das so. Ja. Ja, es ist ein geistlicher Kampf. Okay, dann lasst uns mal den Text lesen, also 1 bis 11 in Apostelgeschichte 18. Möchte jemand von euch vorlesen? Ja, Valeri.
Ein vielversprechender Anfang in Korinth. Bald darauf verließ Paulus Athen und reiste nach Korinth. Dort lehrte er einen Christen jüdischer Herkunft namens Aquila kennen, der aus der Provinz Pontus stammte. Er war vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien nach Korinth übergesiedelt, weil Kaiser Claudius alle Juden aus Rom ausgewiesen hatte. Paulus besuchte die beiden und weil sie wie er vom Beruf Zeltmacher waren, arbeiteten sie schließlich zusammen und Paulus wohnte bei ihnen. Paulus lehrte an jedem Sabbat in der Synagoge und was er sagte, überzeugte Juden wie Griechen. Als dann Silas und Timotheus aus Mazedonien eintrafen, setzte Paulus seine ganze Zeit dafür ein, um Gottes Botschaft zu verkünden und den Juden zu bezeugen, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist. Doch die Juden widersprachen ihm und spotten über seine Lehre. Da schüttelte Paulus den Staub von seinen Kleidern als Zeichen dafür, dass er sie Gottes Urteil überließ. Ich bin nicht schuld an eurem Tod und Verderben, sagte er. Von jetzt an werde ich den nichtjüdischen Völkern Gottes Botschaft verkünden. Mit diesen Worten verließ er die Synagoge und lehrte von da an im Haus von Titus Justus. Dieser Mann glaubte an den Gott Israels, obwohl er kein Jude war. Sein Haus stand direkt neben der Synagoge. Schließlich fand sogar Crispus, der Vorsteher der Synagoge, zum Glauben an den Herrn, zusammen mit allen, die in seinem Haus lebten. Und noch viele Korinther, die Gottes Botschaft gehört hatten, begannen zu glauben und ließen sich taufen. Eines Nachts sprach der Herr in einer Vision zu Paulus: Hab keine Angst, predige weiter und schweige nicht. Ich bin bei dir und niemand kann dir etwas anhaben. Denn viele Menschen in dieser Stadt werden an mich glauben. So blieb Paulus insgesamt 1,5 Jahre in Korinth. Er unterwies dort die Menschen und erklärte ihnen Gottes Botschaft.
Ja, soweit. Dankeschön, Valeri. Das Vorlesen. Ich mache es ein bisschen so. Ja, starten wir wieder Vers für Vers. Also starten wir mit Vers 1, wo dann in der Schlachter das so genannt wird oder beschrieben wird. Danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Also das Ganze nochmal hier mit der Karte. Hier ist Athen und hier ist Korinth. Das sind ungefähr 80 Kilometer, also 80 Kilometer westlich. Jetzt müssen wir uns mit Korinth erstmal beschäftigen. Also einen kleinen Exkurs mit Korinth, weil wir haben auch zwei Korintherbriefe im Neuen Testament. Und das ist ganz, ganz wichtig, sonst verstehen wir die Hintergründe dieser Stadt nicht oder das Handeln einzelner Leute. Deshalb müssen wir uns da mal so ein bisschen jetzt mit beschäftigen. Also Athen, das hatten wir. Athen stand für Bildung, Athen stand für Kunst, Athen stand für Kultur, Athen stand für Wissenschaft, für Philosophie. Das war damals dieses antike Athen. Korinth war da ein bisschen anders, denn Korinth war eine Hafenstadt. Das kann man jetzt hier nicht so gut erkennen, aber hier, das ist die Provinz, die römische Provinz Achaia. Und Korinth ist in so einer ganz engen Landzunge. Ja, also diese Landzunge, da, wenn man jetzt vom Norden kam, um in den Süden zu kommen, musste man an Korinth vorbeikommen. Sonst konnte man nicht in den Süden kommen. Ja, hier ist überall Wasser und hier war eine ganz, ganz kleine, enge Stelle. Ich habe mal ein anderes Bild mitgebracht, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Ne? Also jetzt nochmal ein bisschen rangezoomt. Also wir haben hier jetzt das Festland. Vom Norden her kommt man dann. Und dann ist hier diese ganz enge Landzunge, die nannte man Isthmus von Korinth. Ne? So wird diese Landzunge auch ja, heutzutage noch genannt. Und diese Breite hier, die ist nicht besonders breit, maximal 6 Kilometer. Das ist alles. Und hier war dann die Stadt Korinth. Also das war die Stadt Korinth direkt hier. Also hier sieht man es auch dann. Ne? Und Korinth war dann eine große Stadt. Und Korinth hatte dann 2 Häfen. Also auf beiden Seiten hatten sie dann einen Hafen. Das war die Stadt Korinth. Um dann in den Süden zu kommen, musste man halt sozusagen durch Korinth durch. Und das war natürlich ein super Bereich oder ein super Ort, wo jetzt Korinth war. Dadurch wurde diese Stadt auch jetzt sehr, sehr reich, weil das strategisch einfach perfekt war. Nämlich, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Schiff, sagen wir mal von Troas, ne, man will jetzt von Troas, sagen wir mal, nach Rom reisen, dann bist du im Normalfall mit dem Schiff hier lang gereist, bist dann hier bei Korinth angelegt und bist dann hier über diese Landstraße gekommen, weil wenn du mit dem Schiff jetzt einmal hier komplett um diese Insel fährst, dann war das ein Umweg von über 320 Kilometer. Und das war damals eine Wahnsinnsstrecke, hat ganz viel Zeit gekostet, ganz viel Geld. Und dementsprechend haben die meisten, wenn es dann möglich war, immer den Weg hier über Korinth genommen. Und damals gab es dann diesen schmalen Weg. Also das waren jetzt diese 6 Kilometer, diese schmale Stelle. Und das war dann dieser Landweg. Ne? Da gab es noch keinen Kanal. Das war einfach ein Landweg. Und da wurden dann diese Schiffe, damals waren die Schiffe ja noch nicht riesengroß. Also die ganz großen Schiffe konnten nicht drüber gekarrt werden. Aber die kleinen Schiffe, die wurden dann mit Schiffskarren immer vom Osten in den Westen immer rüber gekarrt. Ja, und das nannte man dann, da oben steht es oben links, die Olkos. Das war der Schiffskarrenweg. Da hat man dann immer rüber geschoben. Und das hat natürlich immer wieder richtig Geld gekostet. Ne? Die haben dann immer Maut genommen, Steuern genommen. Und somit wurde Korinth eine sehr, sehr wichtige Hafenstadt und Handelsstadt und wurde auch immer reicher. Kaiser Nero hatte dann versucht, hier einen Kanal graben zu lassen, war aber nicht erfolgreich, so 67 nach Christus. Und erst 1893 ist da ein Kanal entstanden. Und das Ganze sieht jetzt heutzutage so aus. So, wenn man jetzt da durch möchte, das ist jetzt dieses schmale Stück, diese 6 Kilometer. Und hier werden dann die Schiffe durchgeführt dann. So, ne? Da oben ist eine Eisenbahnschiene und dann ist, hier sind Felsen und da hat man jetzt so einen, so einen Kanal halt gebaut dann. So. Ganz eng, genau, aber da kommen diese ganz großen Schiffe dann auch mittlerweile, werden sie dann da durchgezogen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und in dieser Stadt, 6 Kilometer lang. Ja, genau, 6 Kilometer lang. Also ne, das ist jetzt hier, dieses schmale Stück, 6 Kilometer breit und das war dann so dieser strategische Platz. Also halten wir fest, Hafenstadt, Handelsstadt und dementsprechend wahnsinnig viele Menschen. Also man schätzt ungefähr 700.000 Bewohner, das war zur Zeit, im ersten Jahrhundert war das eine Metropole, eine Weltstadt, Korinth. So viele Menschen an einem Platz. Und das war eine sehr bunte Stadt. Ich meine, da waren 2 Häfen und dementsprechend waren da die verschiedensten Menschen. Eine ganz bunte Stadt, verschiedenste Kulturen, verschiedenste Ideologien waren da vertreten, verschiedenste Religionen, verschiedenste Weltanschauung, alles war dabei. Also so muss man sich Korinth vorstellen. Dann war Korinth auch bekannt für große Sportveranstaltungen. Da gab es alle 2 Jahre die sogenannten isthmischen Spiele. Das ist sowas wie Olympischen Spiele. Also nach den Olympischen Spielen war das die größte Sportveranstaltung in der Antike. Die fanden auch in Korinth statt, also dementsprechend waren da auch ganz, ganz viele Menschen an einem Platz. Aber leider war auch Korinth für die Unmoral weltbekannt. Denn in Korinth war sexuelle Ausschweifung an der Tagesordnung. Das Ganze kam deshalb, weil dort der Tempel der Aphrodite stand. Also das sind jetzt Ausgrabungen von diesem Tempel. Und die Göttin der Aphrodite, das war die Göttin der Liebe, die Göttin von Sexualität, das war die Göttin. Und in dieser Tempelanlage für diese Göttin Aphrodite, da schätzt man, dass ungefähr zur Zeit von Paulus ungefähr 1000 Prostituierte allein in diesem Tempel waren und dort ihren Dienst angeboten haben. Nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Also da ging, also da, das war einfach nur sexuelle Ausschweifung mit Alkohol an jeder Ecke. Dafür war Korinth auch bekannt für sexuelle Ausschweifung. Das war, gehörte auch dazu. Also ungefähr 1000 Sexsklaven, die dort ihren Dienst angeboten haben. So, jetzt haben wir so ein paar Hintergründe, ne? Also eine Handelsstadt, eine Hafenstadt, voller Reichtum, verschiedenste Ideologien, verschiedenste Kulturen, aber auch bekannt für diese sexuelle Ausschweifung, für das Ganze drumherum. Hier nochmal ein Bild von heutzutage. Also heutzutage hat man dann halt die Mauern und so von Korinth ausgegraben. Und das Ganze sieht jetzt so aus, wenn man da mal hin möchte, kann man sich das Ganze da mal so ein bisschen angucken, so das antike Korinth. Und mittendrin jetzt in dieser Stadt ist jetzt Paulus. Er ist frustriert von seinem Besuch in Athen. Da hat er ja menschlich gesehen nicht so viel Erfolg gehabt. Also es sind nicht so viele zum Glauben gekommen. Ein paar Menschen sind zum Glauben gekommen. Und jetzt kommt er in diese gottlose Stadt Korinth zum allerersten Mal, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und das muss ihn schockiert haben. All das, was er dort gesehen hat, diese ganze Unmoral, diese sexuelle Ausschweifung und alles, was da so zu sehen war. Und er ist müde, er ist frustriert, er ist ausgelaugt, er ist ja schon länger unterwegs auf dieser zweiten Missionsreise. Er ist einsam und er schreibt von seiner Gefühlslage im 1. Korintherbrief, kann man das nachlesen. Also kriegen wir ja durch die Korintherbriefe kriegen wir ja viele Informationen. Und im 1. Korintherbrief Kapitel 3, da steht Folgendes. Kapitel 2, 1. Korinther Kapitel 2 ab Vers 3, da steht, wie Paulus sich gefühlt hat. Er schreibt: Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. So hat sich Paulus gefühlt in dieser Stadt Korinth. Wir kennen ja eher Paulus so als den Haudegen, so, ne, diesen starken Mann, der vorwärts gegangen ist, der keine Müdigkeit kannte, der Vollgas gegeben hat. Aber er schreibt, ich war in Schwachheit bei euch. Ich war mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, also mit guter Rhetorik, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. 1. Korinther Kapitel 2, ab Vers 3 bis Vers 5. Und ich greife jetzt mal vor, bevor wir zu Vers 2 kommen, und lese mal Vers 9 bis 11, weil das ist der ermutigende Teil auch heute, wo der Herr Jesus diese Schwachheit des Paulus sieht. Und der Herr Jesus ermutigt jetzt Paulus in den Versen 9 bis 11 und da steht, und der Herr sprach durch ein Gesicht, also durch eine Vision, durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Also da sieht man, einem Paulus zu sagen, rede und schweige nicht, da muss schon viel passiert gewesen sein, dass der Herr Jesus ihm sagen muss, hey Paulus, schweig nicht. Weil wir kennen eigentlich Paulus jedes Mal, wenn er nur die Möglichkeit hatte, das Evangelium zu verkünden, hat er die Chance genutzt. Und hier muss jetzt der Herr Jesus ihn aber ermutigen durch diese Vision und zu sagen, Paulus, nicht schweigen, rede weiter, verkündige das Evangelium, verkündige das Wort Gottes. Da sehen wir, wie schwach Paulus sich zu diesem Zeitpunkt gefühlt hat. Und dann weiter, Vers 10, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das sagt Jesus. Also Jesus, der wusste natürlich schon im Vorfeld, dass Menschen zum Glauben kommen werden. Und er wusste, und deshalb kann er auch schon in der Gegenwartsform sagen zu Paulus, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Die wissen zwar noch nicht, dass sie zum Glauben kommen werden, aber sie werden zum Glauben kommen, weil Gott das ganz genau wusste. Und daraufhin blieb dann Paulus 1,5 Jahre in Korinth. Also mittendrin ist Paulus, das wollte ich einfach mal ein bisschen vorweggreifen, wie Paulus jetzt hier in dieser Stadt ist und wie es ihm auch von seinen Emotionen ging. Und wie, das Spannende ist doch jetzt, wie erreicht jetzt Gott diese gottlose Stadt? Wie erreicht er jetzt diese Stadt? Vers 2, und dort fand er einen Juden, also Paulus fand einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesen ging er. Also Paulus lernt da ein Ehepaar kennen, nämlich Aquila und Priscilla. Die beiden sind jetzt in dieser Stadt Korinth, weil der Kaiser Claudius ein Edikt befohlen hatte, nämlich dass alle Juden Rom verlassen sollten und unter anderem dann halt Aquila und Priscilla. Ich habe mich dann mal so ein bisschen beschäftigt mit diesem Edikt, dieser Claudius, der damals der römische Kaiser war. Der hat tatsächlich, das sagen auch die Geschichtsschreiber, 49 nach Christus hat er den Befehl erlassen, dass alle Juden Rom verlassen müssen. Und das Interessante ist, ein Geschichtsschreiber, der schreibt Folgendes über diese Situation, warum Kaiser Claudius das erlassen hat. Der schreibt, der Geschichtsschreiber Suton schreibt von Konflikten unter den Juden. Also in Rom waren die Juden und die hatten einen Konflikt. Und was war der Konflikt? Ich zitiere, die Juden, die durch den Anstifter Christus unablässig in Unruhe waren, verbannte er aus Rom. Nochmal, die Juden, die durch den Anstifter Christus unablässig in Unruhe waren, verbannte er aus Rom. Also Christus hört sich ähnlich an wie Christus. Man kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass Juden da irgendetwas mit Jesus Christus da zu tun hatten. Das weiß man nicht zu 100%, aber es klingt auf jeden Fall ähnlich wie Christus. Und es kann durchaus sein, dass diese Unruhen dort in Rom etwas mit dem Glauben an Jesus Christus zu tun hatten. Also, dass da Juden waren, die schon an Jesus Christus glaubten und Juden wiederum, die nicht an Jesus Christus glaubten. Und es kam zu Konflikten, es kam zur Unruhe. Und der Kaiser Claudius, der hatte die Nase voll und hat dann gesagt, so, alle Juden raus aus Rom. Ja, also, da gab es auch schon Antisemitismus, alle mussten raus. Und unter anderem dann eben halt dieses Ehepaar Aquila und Priscilla. Aquila, der kam gebürtig aus Pontus, das ist, Pontus ist hier oben, also irgendwo hier aus dieser Region, aus dieser Provinz, kam dann Aquila, der hat dann Priscilla kennengelernt, die haben miteinander geheiratet, waren dann in Rom und sind dann aufgrund diesem Edikt dann halt nach Korinth gekommen. Und dort sind sie jetzt und dann steht da in Vers 3, und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich vom Beruf Zeltmacher. Also Priscilla und Aquila waren Zeltmacher und Paulus war vom Beruf her auch Zeltmacher. Und Gott gebraucht, und das finde ich das Ermutigende, Gott gebraucht jetzt diesen Kaiser Claudius, ne, der eigentlich antigöttlich war, der einfach keinen Bock auf die Juden hatte und die Juden einfach verbannt hatte. Das war natürlich eine riesengroße Sache für die Juden, die dann einfach fliehen mussten und Rom verlassen mussten, ihr Zuhause verlassen musste. Aber Gott gebraucht jetzt so einen Kaiser Claudius, weil Gott in seiner Souveränität alle Fäden in der Hand hat und gebraucht jetzt Aquila und Priscilla, die ganz bestimmt nicht glücklich darüber waren, jetzt Rom verlassen zu müssen, aber er gebraucht dieses Ehepaar wiederum für Paulus, weil jetzt konnte Paulus in Korinth wohnen und arbeiten. Der hat wahrscheinlich das Gästezimmer von den beiden bekommen und hat dann bei denen in ihrer Firma sozusagen gearbeitet. Sie hatten eine Zeltfabrik und er hat dann als Zeltmacher mitgearbeitet. Sie alle drei hatten den gleichen Beruf. Und das finde ich erstaunlich, das finde ich ermutigend, so diese Souveränität Gottes. Manchmal verstehen wir die Wege Gottes auch nicht. Was hat Gott damit vor, was hat er damit vor, auch in unserem persönlichen Leben, aber auch global gesehen. Aber Gott gebraucht eben auch die antigöttlichen Herrscher, um seine Ziele zu erreichen. Ihr kennt, oder viele werden wahrscheinlich diesen Vers aus Sprüche 21 kennen. Ich finde ihn sehr ermutigend. Sprüche 21, Vers 1, gerade auch in heutigen Zeiten, wo man auch vieles nicht versteht, warum, wer, wie handelt. Das steht in Sprüche 21, 1. Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Also Gott gebraucht so einen Kaiser Claudius letzten Endes wieder für seine Zwecke. Und genauso tut es Gott auch heutzutage. Er gebraucht auch die Weltherrscher, um seine Ziele zu erreichen. Und so kommt es zu einer tiefen Freundschaft zwischen Aquila, Priscilla und letzten Endes Paulus. Wisst ihr, die Freundschaft, die wurde so tief, dass Paulus im Römerbrief Kapitel 16 Folgendes über dieses Ehepaar schreibt. Also es ist eine ganz, ganz tiefe Freundschaft. Ich wünsche jedem von uns so tiefe Freundschaften. Ich hoffe, dass wir so tiefe Freundschaften haben. Römer Kapitel 16, Vers 3 und Vers 4. Da steht, grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Und jetzt kommst, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben. Das haben die beiden gemacht. Dieses Ehepaar, und die wurden zu ganz, ganz tiefen Freunden von Paulus. Gott hat diese Freundschaft geschenkt. Gott hat diese Freundschaft ins Leben gerufen und sie haben dann zusammen dort gearbeitet in Korinth und Paulus konnte bei ihnen leben. Er konnte seine Reisekasse auffüllen und die haben dann Zelte hergestellt. Also meistens wurden Zelte aus Tierfellen hergestellt, also Lederverarbeitung, so lief das dann. Lief dann das Ganze ab. Und so haben sie dann ihren Job ausgeübt. Erstmal soweit. Gibt es dazu noch Gedanken oder Fragen, Ergänzungen, bevor wir weitermachen? Soweit klar. Dann machen wir weiter. Vers 4. So kennen wir Paulus jetzt. Er hatte aber jeden Sabbat, also jede Woche, Unterredungen in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. Und das kennen wir ja mittlerweile von Paulus. Paulus hat eine ganz klare Strategie. Und die Strategie sah immer so aus, zuerst das Evangelium den Juden, dann den Heiden. Das war die Strategie. Und das macht er ja auch deutlich, das hatten wir schon häufiger gelesen. Ich möchte es uns aber in Erinnerung rufen. Römer Kapitel 1, Vers 16, wo Paulus diese Strategie auch nochmal erwähnt. Er sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Und jetzt kommt die Reihenfolge, zuerst für den Juden und dann auch für den Heiden bzw. für den Griechen. Das ist die Reihenfolge, zuerst das Evangelium den Juden. Und genauso ist es jetzt hier auch. Er wendet sich zuerst in den Synagogen den Juden und auch den Griechen, also hier überzeugte Juden und Griechen. Mit diesen Griechen hier ist gemeint, Griechen, die interessiert waren an den jüdischen Gott, an den Gott Israels, die ein Stück weit zu der Synagoge gehörten, teilweise vielleicht auch Proselyten waren, also die schon übergetreten sind zum Judentum, die halt Teil dieser Synagoge waren. Also zu denen hat er zuallererst gesprochen und ihnen das Evangelium verkündet. Vers 5. Ja.
Ja, der hat aber schon, Vers 17 steht das, in Apostelgeschichte 17, da steht, er hatte nun in der Synagoge, also das war in Athen, Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Also beides. Ja. Nee, genau, du hast da ein bisschen was verwechselt. Das hat er nämlich nicht den Athenern gesagt, sondern das sagt er jetzt den Korinthern. Da kommen wir noch dazu. Also das hat Valeria halt schon vorgelesen, aber da kommen wir noch dazu. Aber das hat er nicht den Athenern gesagt. Ja, genau. Ja, da war es schon ein bisschen weiter. Genau. Ja. Ganz genau, so war das. Ja, dann machen wir weiter mit Vers 5. Dann steht da, als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Wir wissen aus Apostelgeschichte 17, Vers 14 und 15, dass Silas und Timotheus, das waren ja enge Mitarbeiter auf der zweiten Missionsreise, die sind in Beröa geblieben. Ja, also da steht jetzt, Apostelgeschichte 17, Vers 14 und 15, da steht, daraufhin sandten die Brüder den Paulus sogleich fort, also nach Athen, damit er bis zum Meer hin ziehe, Silas und Timotheus aber blieben dort zurück. Und dann ist ja Paulus nach Athen gereist, Silas und Timotheus sind in Beröa geblieben und Paulus hat dann aber gesagt, holt die mir aber, so schnell wie möglich, damit mein Team wieder vollständig ist. Und jetzt nach einer Zeit, wir wissen nicht, wie lange das Ganze gedauert hat, aber das wird seine Zeit gedauert haben, weil das war ja eine weite Distanz. Jetzt nach einer gewissen Zeit, wahrscheinlich nach Wochen, sind jetzt endlich seine engsten Mitarbeiter Timotheus und Silas wieder da. Und Paulus, der ist jetzt ganz fokussiert, durch den Heiligen Geist gedrängt, jetzt den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Also mit anderen Worten, den Juden das Evangelium zu verkünden, den Juden klarzumachen, dass Jesus der wahre Christus ist. Und man geht davon aus, weil Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, jetzt hier auch so schreibt, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Also ein ganz starkes Wort, dass Paulus dann aufgehört hat, als Zeltmacher zu arbeiten. Er hat halt so lange gearbeitet als Zeltmacher, wie Silas und Timotheus nicht da waren. Aber dann kamen ja jetzt Silas und Timotheus und höchstwahrscheinlich haben sie jetzt ihn wieder finanziell unterstützt, so dass er jetzt nicht mehr seinen Beruf ausüben musste, sondern jetzt wieder seinen ganzen Fokus auf die Verkündigung des Evangeliums gesetzt hat. Und davon geht man aus, weil im 2. Korintherbrief schreibt Paulus Folgendes, 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 9, da steht nämlich Folgendes, das schreibt Paulus, und als ich bei euch war, ne, er sagt jetzt zu den Korinthern, als ich bei euch war, also diese Situation, und Mangel litt, bin ich niemand zur Last gefallen. Ja, ich habe keine Spenden von euch geholt, liebe Korinther, denn meine Mangel füllten die Brüder aus, die aus Mazedonien kamen, ne, Vers 5, Paulus, Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen und in allem habe ich mich gehütet, euch zur Last zu fallen und ich werde mich auch ferner hüten. Ja, also er ist den Korinthern nicht zur Last gefallen, sondern man geht einfach davon aus, Silas und Timotheus als engste Mitarbeiter, die haben ihn dann wieder finanziell unterstützt, sodass er dann durch den Geist Gottes gedrängt ganz stark den Fokus auf die Juden hatte und dort dann das Evangelium verkündet hat. Weil das so in 2. Korinther Kapitel 11, Vers 9 steht. Ist einfach nur so eine Vermutung. Vers 6, jetzt kommt die Reaktion der Juden. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut sei auf eurem Haupt. Ich bin rein davon, von nun an gehe ich zu den Heiden. Das ist die Situation, ne, Gerd, die du meintest halt, das ist die Situation. Die traurige Reaktion der Juden. Wieder einmal. Leider. Ja, Juden widersetzen sich aktiv dem Evangelium. Das hatten wir schon in Apostelgeschichte 17, Vers 32 bei den Athenern, hatte ich ja schon gelesen, wo Paulus von der Auferstehung von Jesus verkündete. Da steht, da spotteten sie. Ja, sie machten sich lustig über das Evangelium. Und genauso ist es hier auch. Sie widersetzen sich aktiv dem Evangelium. Ja, sie lästern sogar. Wir hatten ja gerade 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18. Für die Menschen, die verloren gehen, ist das eine Torheit, das Wort vom Kreuz. Sie machen sich lustig über das Evangelium, über unseren naiven Glauben, dass wir glauben, dass Gott selbst Mensch geworden ist und sein Blut für uns vergossen hat. Das ist für die Menschen eine Torheit. Sie stoßen sich daran, sie machen sich darüber lustig. Und das war in der Antike vor 2000 Jahren nicht anders. Paulus sieht die Reaktion, Paulus akzeptiert es, denn das Evangelium drängt sich niemals auf. Also das Evangelium zwingt niemals einen Menschen, sondern das Evangelium ist da offen und der Mensch muss sich entscheiden. Paulus macht aber jetzt mit dieser Geste, macht er deutlich, dass damit eine Entscheidung verbunden ist. Also das Evangelium ist keine neutrale Botschaft. Reagiere ich darauf oder nicht? Wenn du nicht darauf reagierst, dann hat das Konsequenzen. Und das macht jetzt Paulus damit deutlich. Er schüttelt die Kleider vor ihnen aus. Das war eine typisch jüdische Geste. Die hat schon der Herr Jesus damals angekündigt. Und zwar in Matthäus Kapitel 10 bei den Aposteln, als er die Apostel losgeschickt hat. Dann steht da in Matthäus Kapitel 10, Vers 14, also Jesus sendet die 12 Apostel aus und dann sagt er: Und wenn euch jemand nicht aufnehmen, noch auf eure Worte hören wird, so geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Also das hat Jesus schon so verordnet. Und das hatten wir auch schon in der Apostelgeschichte an anderer Stelle, wo auch Leute die Botschaft abgelehnt haben. Da hat das Paulus und Barnabas in der ersten Missionsreise getan. Und damit haben sie einfach deutlich gemacht: Wir wollen uns mit euren Unglauben nicht beschmutzen. Wir haben mit euren Unglauben gegenüber dem heiligen Gott nichts zu tun. Wir schütteln den Staub ab. Wir haben damit nichts zu tun. Wir haben unseren Part erledigt. Ihr lehnt den Glauben aktiv ab. Wir haben damit nichts zu tun. Und genau das sagt er jetzt hier auch. Ich bin rein davon. Ich bin rein. Ich schüttel meinen Staub ab von der Symbolik her. Von nun an gehe ich zu den Heiden. Ich habe meinen Job getan. Ich habe euch das Evangelium verkündet. Aber ihr wolltet nicht. Ihr habt das abgelehnt. Und er zitiert hier auch Hesekiel Kapitel 33, Vers 4. Da steht, euer Blut sei auf eurem Haupt. Letzten Endes werdet ihr die Konsequenzen tragen. Wer das Evangelium ablehnt, der entscheidet sich halt gegen Gott, gegen das Evangelium, gegen Jesus Christus. Und genauso passiert es jetzt hier bei den Juden in Korinth auch. An Jesus Christus, da scheiden sich halt nun mal die Geister. Und dann sagt Paulus auch, dann trifft er auch diesen Entschluss und sagt, von nun an gehe ich zu den Heiden. Ab dann ist Schluss gegenüber den Juden. Das heißt nicht, dass Paulus nicht mehr die Juden missioniert hat. Überhaupt nicht. Er hat nach wie vor die Juden missioniert und er hat auch ein ganz, ganz tiefes Herz für die Verlorenheit der Juden. Er war ja selbst Jude und er hat ein ganz tiefes Herz für die Juden. Er schreibt in Römer Kapitel 9, da macht er deutlich, was für ein tiefes Herz, ein Verlangen er für die Juden hat. Er sagt da: Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind. Also Paulus sagt, er wäre bereit, verloren zu gehen, wenn seine Brüder, seine Volksgenossen zum Glauben an Jesus Christus kommen. So eine tiefe Liebe hatte er für sein Volk. Also das heißt nicht, dass Paulus jetzt keine Liebe mehr zu seinem Volk Israel hatte, aber hier im Hinblick auf die Juden in Korinth sagt er, von nun an gehe ich zu den Heiden. Mein Part habe ich erledigt bei euch. Ich werde mich jetzt in Korinth den Heiden widmen, was er ja dann auch tut. Okay, dann gehen wir noch weiter, noch ein paar Verse, ein paar Minuten haben wir noch so. Falls Fragen oder Ergänzungen sind, einfach unterbrechen. Sonst machen wir einfach mal weiter. Vers 7, und er ging von dort weg und begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes mit Namen Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Das ist jetzt die Situation. Und hier sieht man jetzt ganz deutlich auch den Bruch. Also ich finde das ganz interessant, wie Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, das jetzt deutlich macht. Hier sind jetzt zwei Häuser zu sehen. Ja, hier ist ein Haus und hier ist ein Haus. Und einmal ist da die Synagoge und einmal ist da das Haus von Justus. Und in dem einen Haus wird jetzt das Evangelium verkündet und in dem anderen Haus nicht. Es kommt zu einem Bruch. In dem einen Haus versammeln sich in der Synagoge versammeln sich die Juden und in dem anderen Haus versammeln sich diejenigen, die an Jesus Christus glauben. Und als Jude musstest du dich dann entscheiden, wenn du jetzt in die Richtung Synagoge gehst, wie entscheide ich mich? Entscheide ich mich für das Haus des Justus und gehe dorthin und höre mir Paulus an, der das Evangelium verkündet, oder entscheide ich mich dafür, dass ich weiterhin unter dem Gesetz bleibe, in die Synagoge gehe und dort weiter dieser Botschaft höre. Also ich finde das ganz interessant, wie Lukas das jetzt hier so deutlich macht. Ne? Das waren Nachbarn, es waren Nachbarhäuser. Dieses Haus von Justus stand direkt an der Synagoge und der Mensch musste sich entscheiden. Entscheide ich mich für dieses Haus oder entscheide ich mich für die Synagoge? Und Paulus, er war jetzt in diesem Haus des Justus und hat dort das Evangelium verkündet. Und er verkündet das Evangelium und es kommt jetzt zu einer Sensation. Und zwar die Sensation in Vers 8. Crispus aber, also ein Mann mit Namen Crispus, der Synagogenvorsteher. Ja, also das war der Vorsteher, man würde heute sagen, das war der Pfarrer, das war der Pastor, das war der Priester dieses Gotteshauses, dieser Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig, samt seinem ganzen Haus. Auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Ganz andere Reaktion wie in Athen. Ne? In Athen eine kleine Gruppe, eine gebildete Stadt, auch eine reiche Stadt, die stand für Wissenschaft, für Kultur und so weiter, für Kunst. Eine kleine Gruppe kommt zum Glauben. In Korinth sieht es ganz anders aus. Da kommt es zu einer Sensation. Ja, der Synagogenvorsteher kommt zum Glauben. Das wäre so wie heutzutage, wenn jetzt ein gottloser Pfarrer zum Glauben an Jesus Christus kommt oder ein gottloser Priester oder ein muslimischer Imam zum Glauben kommt. So eine Sensation war das damals in Korinth. Da kommt jetzt dieser Synagogenvorsteher zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und weil er zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommt, kommt es zu einer, ich würde sagen, Bekehrungslawine. Also es kommt zu einer Lawine, nämlich sein ganzes Haus kommt zum Glauben. Das hatten wir ja schon bei dem Gefängniswärter, vielleicht erinnert ihr euch, in Philippi. Er kommt zum Glauben, sein ganzes Haus kommt zum Glauben. Das ist ganz häufig in dieser Kultur so. Das ist ja teilweise, hatte ich auch beispielhaft mal erzählt, wo die ganzen Flüchtlinge kamen, so 2015. Und dann fanden auch Großevangelisationen statt. Ich weiß noch, in Minden war ich in einer Großevangelisation. Da war der Ulrich Pazani. Und da sind auch dann, da ist dann ein, manchmal nur ein einzelner Flüchtling zum Glauben gekommen. Aber das war dann so der Hausherr. Und die ganze Sippe, die ganze Familie ist auch zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen. Weil wenn der das tut, dann ist das richtig. Und dann sind die Leute auch zum Glauben gekommen. Und das ist häufig in der Kultur so. Und die meint es wirklich ernst. Ne? Das ist nicht einfach eine Scheinbekehrung, sondern sie meint es wirklich ernst. Und hier ist es genauso. Der Synagogenvorsteher kommt zum Glauben. Das kann nicht falsch sein. Das, was er tut, ist richtig. Sein ganzes Haus kommt zum Glauben. Und diese Lawine geht weiter. Sogar viele Korinther, die zuhörten, also dem Evangelium zuhörten, das Paulus verkündet hatte, wurden gläubig und diese typische Reaktion und ließen sich taufen. Das zieht sich ja durch die Apostelgeschichte hinweg. Ja, wenn Menschen zum Glauben gekommen sind, dann haben sie sich auch taufen lassen. Das war immer ein Schritt. Heutzutage leider durch die Kirchengeschichte sind es mittlerweile zwei Schritte geworden. Aber wir sehen das in der Apostelgeschichte, es waren
Es war ein Schritt. Menschen sind zum Glauben an Jesus gekommen und die haben das dann nach außen hin kundgetan und haben sich taufen lassen. Das sehen wir Apostelgeschichte 2, das sehen wir Apostelgeschichte 10, das sehen wir hier und auch an vielen anderen Stellen auch. Genauso ist es jetzt hier auch. Also hier kommt es zu einer Erweckung in Korinth und dementsprechend ist eine Gemeinde entstanden und dementsprechend gab es auch zwei Korintherbriefe. Oder es gab eigentlich noch mehr Korintherbriefe, aber zwei, die wir in der Bibel haben. Okay, das war die Sensation. Und wir setzen zur Landung an. Vers 9 bis Vers 11 haben wir ja gelesen, schon vorhin. Aber ich lese es nochmal so. Mit dieser Ermutigung möchte ich auch die Bibelarbeit schließen. Vers 9. Und der Herr sprach durch ein Gesicht, also durch eine Vision in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und hier sehen wir, Vers 8, Menschen kommen zum Glauben. Das Reich Gottes breitet sich aus. Aber immer da, wo Reich Gottes sich ausbreitet, kommt es auch immer zum Widerstand. Das muss uns klar sein, auch in der heutigen Zeit. Das sehen wir durch die Apostelgeschichte hinweg. Der Teufel wird niemals kampflos sein Gebiet einfach so aufgeben. Das ist ein geistlicher Kampf. Und das war damals schon so und das wusste natürlich Gott und dementsprechend hat Gott diesen Paulus auch ermutigt und gestärkt, aber auch vorbereitet. Vorbereitet auf das, was kommt. Und deshalb sagt er auch in Vers 10, ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Paulus, du bist nicht alleine, ich habe hier ein großes Volk. Hier werden noch Menschen, auch noch weitere zum Glauben kommen, weil Gott wusste ganz genau, was dieser Mann noch alles durchmachen muss. Und wir werden das auch beim nächsten Mal auch dann sehen, wie er dann auf den Richterstuhl geführt wird. Dann. Das steht dann im Vers 12, wo dann steht, als aber Gallion Statthalter von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf. Also die Juden stellen sich gegen Paulus und führen ihn vor den Richterstuhl. Also Paulus wird noch Widerstand erleben. Und so nah ist das. Das Reich Gottes breitet sich aus, gleichzeitig gibt es Widerstand und das ist auch heutzutage so. Also es muss uns nicht unruhig machen, wenn wir als Gemeinde Widerstand erleben. Ja, wir erleben Wachstum in der Gemeinde, wir erleben, wie geistliches Wachstum geschieht, wir erleben, wie Menschen zum Glauben kommen und Menschen sich der Gemeinde anschließen. Und die normale Reaktion ist, dass wir vom Teufel beschossen werden. Das wird so sein und dessen müssen wir uns bewusst sein. Ich hatte euch schon mal das Zitat von Luther gebracht, wo Luther gesagt hat, wo Gott eine Kirche baut, da baut der Teufel eine Kapelle daneben. Und das ist in gewisser Weise ist das so. Und Vers 11, und damit schließen wir, da steht dann noch als Information, und Paulus blieb ein Jahr und 6 Monate dort. Thessaloniki nur 3 Wochen. In Korinth 1,5 Jahre. Paulus war nur in Ephesus länger, da war er 2 Jahre. Ansonsten sagt die Bibel an keiner Stelle, dass Paulus irgendwo länger war. Also in Ephesus war er 2 Jahre und am zweitlängsten war er dann in Korinth und er lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Und ich glaube, Paulus hat sich deshalb entschlossen, so lange zu bleiben, aufgrund von Vers 9 und Vers 10. Weil er diese Verheißung hatte, diese Vision, diese Zusage Gottes, Paulus, ich bin mit dir, ich werde dich begleiten. Und dementsprechend konnte Paulus auch in so einer gottlosen Stadt, wo so viel Unmoral herrschte, so viele sexuelle Ausschweifung, 1,5 Jahre verbleiben, um dort dann das Wort Gottes zu verkünden. Und das ist das Wunderbare an der Ermutigung Gottes. Das wünsche ich uns auch so, diese Ermutigung auch durch den heutigen Abend. Ich weiß nicht, wie es jeden Einzelnen von euch geht, aber diese Ermutigung, fürchte dich nicht, rede, schweige nicht. Auch wir sind nicht berufen zum Schweigen, sondern zum Reden. Und Gott sagt, ich bin mit dir. Soweit? Oder gibt es noch Fragen oder Ergänzungen? Genau. Aber irgendwann mal hört er dann wieder auf, aus seiner Sicht zu schreiben. Er schreibt ja dann irgendwann mal in Wir-Form, ne? Da bezieht er sich ja mit
ein und dann ist er Teil dieses Teams, davon geht man aus. Aber dann irgendwann mal hat er dann wieder aufgehört, sich mit einzubeziehen. Und dementsprechend geht man davon aus, dass er dann ja, irgendwo stehen geblieben ist oder seinen Dienst dort weiter ausgeübt hat. Ne? Weil in Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 10, da steht ja, als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt. Ne? Da bezieht sich Lukas mit hinein und da geht man davon aus, da war dann Lukas mit des Teams. Also da waren dann vier Leute, Paulus, Silas und Timotheus und Lukas. Aber irgendwann mal hört er dann wieder auf, als in Philippi hört er dann auf, in Wir-Form zu schreiben. Und wahrscheinlich ist er dann in Philippi geblieben, davon geht man dann halt aus. Und irgendwann mal stoßt er aber wieder dazu, das werden wir noch sehen in der Apostelgeschichte. Also wahrscheinlich ist er in Philippi geblieben, um dort die junge Gemeinde zu stärken im Glauben. Ja. Aber danke für den Einwand. Okay.